Die Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
Anpfiff zur letzten Folge in dieser Staffel Freizeittipps, der Podcast. Haben wir eigentlich irgendwo eine Trillerpfeife, so eine Tröte? Nee, ne? Bin ich wieder nicht vorbereitet. Ach, fällt mir zu spät ein. Inklusive dieser Folge sind wir dann in 6 Ausgaben unterwegs gewesen, im Rheinland und im Ruhrgebiet. Wir haben sozusagen zusammengebracht, was man nach Meinung vieler auf der einen oder anderen Seite nicht zusammenbringen kann. Wir können das. Wir haben die EM-Städte hier bei uns in Nordrhein-Westfalen auf ihre Erlebnistauglichkeit abgeklopft. Wir waren ja in Köln, in Gelsenkirchen, in Düsseldorf und sind heute nochmal in Dortmund. Und wir haben geschaut, was kann man in diesen Städten unternehmen, auch abseits des Fußballs. Und welche Städte liegen drumherum? Was kann man da so anstellen? Und nachhören könnt ihr das alles in den Folgen 1 bis 5. Und heute, wie gesagt, nochmal Dortmund und umzu. Ich bin Sven Jaworek, freue mich, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt. Und unsere Tour beginnt in Duisburg. Und unser erster Halt ist der Tauchgasometer in Duisburg. Das war früher Teil der Stahlindustrie, heute eine künstliche Unterwasserwelt. Und Christian Patzak lädt euch quasi alle dahin ein.
Also bei uns kann jeder tauchen. Jeder, der einen Tauchschein hat, ist am Samstag und Sonntag ist bei uns immer öffentlicher Tauchbetrieb. Da kann jeder mit dem Tauchschein bei uns tauchen. Der keinen Tauchschein hat, hat aber auch bei uns die Möglichkeit, das sind sogenannte Schnupper- oder Abenteuertaucher. Wir machen immer eine 1:1 Betreuung, das heißt jeder Schnupper- oder Abenteuertaucher bekommt auch nur einen Instructor-Tauchlehrer an die Hand, der ihn komplett einweist, alles erklärt und auch beim Abenteuertauchen eine ganze Runde im Gasometer ihn begleitet, um die Faszination Tauchen einfach mal näher zu bringen.
Früher war das ein Teil der Stahlindustrie, heute ist es eben eine künstliche Unterwasserwelt. Christian kann euch da mehr zur Vorgeschichte erzählen.
Also der Gasometer ist ja hier im Landschaftspark in dem alten Stahlwerk Meidericher Hüttenwerk. Das wurde ungefähr 84 stillgelegt, dann lag es erstmal brach. Aber in Nordrhein-Westfalen haben wir in Deutschland die meisten Taucher und die haben natürlich immer gesucht, wo kann man noch was entdecken, wo kann man ein bisschen Wasser finden, wo man noch mal was Spannendes erleben kann, weil die Baggerlöcher sind nach einer Zeit auch langweilig. Dann sind Taucher hier auf den Landschaftspark aufmerksam geworden und haben eigentlich nach Kellergängen, Kellerverliesen gesucht, wo man die geflutet durch Regenwasser waren, um dort zu tauchen. Bis man auf den Gasometer gestoßen hat und zur damaligen Zeit, der ein bisschen Ahnung von der Materie Hüttenwerk hatte, ist ihm schnell aufgefallen, dass der Gasometer ein sogenannter Nassgasometer war. Da war schon früher Wasser zur Isolierung des Gases drin, damit auch gebaut, um wasserdicht zu sein. Kurz erklärt, die sind aufs Dach gestiegen, haben Überdruckventil abgebaut, einen Stein reingeschmissen, der hat Platsch gemacht. Damit war die Idee geboren, dort eventuell was zu bauen, wo wir später auch drin tauchen können.
Ich würde den Tauchgasometer als riesigen Topf beschreiben. 45 Meter Durchmesser mit 21 Millionen Litern Wasser gefüllt, 13 Meter Wassertiefe. Und wenn ihr darin abtaucht, könnt ihr einiges entdecken, sonst wäre es auch irgendwie langweilig, oder?
Also damals hat man erstmal alles raus. Das ganze Wasser, was noch drin war, raus, alles sauber gemacht, hat dann Kies, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Tonnen, sehr viel Tonnen an Steinen, an Kiesstein eingebracht, dass man so Art wie einen Boden als Grundlage hatte. Hat dann überlegt, was kann man reinbauen, weil einfach nur ein großes Behältnis mit Wasser zum drin tauchen ist ja langweilig. Dann hat man ein Schiffswrack, also so eine wirklich 12, 13 Meter lange Schiffsjacht eingebaut. Autos, ein Tunnelsystem, man hat dann ein künstliches Riff mit Taucherglocken eingebaut und hat dann begonnen, diesen Gasometer zu fluten. Das hat jetzt nicht mit einem Gardena-Schlauch, sondern wirklich mit einem Stadtwerkeanschluss. Das wurde komplett mit Trinkwasser gefüllt, hat ungefähr 32 Tage gedauert, bis 21 Millionen Liter Wasser in den Gasometer eingefüllt worden ist. Und der Verein hat es damals betrieben, konnte aber aus wirtschaftlicher Sicht nicht das weiter betreiben und dann ist vorher halt eine Betreibergesellschaft gegründet, die das dann für den weiteren öffentlichen Betrieb zur Verfügung gestellt, um jedem die Möglichkeit zu bieten, hier im Gasometer zu tauchen.
Tauchen im größten Indoor-Tauchbecken Europas, der Tauchgasometer in Duisburg-Meiderich. Tauchen geht ab 12 Jahren und wie gehört auch ohne Tauchschein. Ihr könnt dort Tauchkurse absolvieren und besonders am Wochenende, haben wir uns sagen lassen, wird es richtig voll im Becken.
Also am Wochenende, jetzt so zur Hauptsaison, haben wir so am Tag, am Wochenende zwischen 60 und 80 Taucher da.
Übrigens, auch wenn Tauchen nichts für euch ist, ist das ein lohnenswerter Ausflugstipp, denn der Gasometer liegt im Landschaftspark Duisburg-Nord und da könnt ihr auch noch viele andere Dinge machen.
Im Landschaftspark, oh, eine ganze Menge. Also wir haben ja von Klettergarten, Hochseilparcours, Besucherzentrum, wo Touren und geführte Führungen durchgeführt werden, um den Park, wie es damals mal war, zu erklären, was war der Gasometer, was war ein Hochofen. Dann haben wir regelmäßig Veranstaltungen im Park, wie die Extraschicht. Immer wieder verschiedene Messen haben wir, wie eine Weinmesse, Open-Air-Kino. Also im Park ist eigentlich jetzt, wenn das Wetter wieder schöner wird und wärmer, immer was los, dass es auch ein Besuch immer wert ist.
Bleibt mir an dieser Stelle nur noch viel Spaß in Duisburg zu wünschen. Duisburg hat Zuwachs bekommen vor kurzem, also um genauer zu sein, der Duisburger Zoo. Da sind überraschend Känguru-Zwillinge geboren worden. Die Pfleger waren einigermaßen überrascht, dass die Känguru-Mama da zweimal Nachwuchs im Beutel hatte. So hat uns das Christian Schreiner vom Zoo Duisburg erzählt.
Wenn Beuteltiere geboren werden, dann sind die grundsätzlich winzig, winzig klein. Das heißt, die Tierpfleger bekommen von der Geburt in der Regel überhaupt gar nichts mit, weil die Jungtiere so klein sind, sofort in den Beutel der Mutter reinkrabbeln und dann sind die erstmal versteckt. Und dann nach einigen Lebensmonaten kann man von außen erkennen, da ist was drin. Der Beutel ist weiter, da wackelt was drin, da zappelt was drin. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt schaut dann mal ein Ärmchen, mal ein Füßchen und irgendwann auch das Köpfchen raus. Und die Tierpfleger waren tatsächlich sehr erstaunt, als auf einmal zwei von diesen kleinen Känguru-Köpfen aus dem Beutel rausgeschaut haben.
Übrigens, Australien ist so ein Schwerpunkt im Duisburger Zoo. Es gibt viele australische Tiere dort und es ist eine gute alte Tradition, dass Tierbabys Namen bekommen, die sich aus der Sprache der australischen Ureinwohner ableiten.
Wir haben zum Beispiel aktuell einen kleinen Wombat, der hat auch einen Namen aus der Sprache der australischen Ureinwohner, bedeutet übersetzt Feuer. Wir haben Koala-Jungtiere, die haben Namen, die sich aus der Sprache ableiten. Das ist dann zum Beispiel der starke, aufgehende Sonne. Und diese Bedeutungen haben für die Pfleger wiederum auch eine Bedeutung und dann wählen die Namen entsprechend aus.
Unser nächster Erlebnistipp für euch, besucht den Zoo in Duisburg. Wenn ihr Glück habt, seht ihr da die Känguru-Zwillinge. Aber nicht nur die, ihr bekommt auch Wombats zu sehen, Koalas, darüber hinaus gibt es Elefanten, es gibt Löwen, Affen, alles was man in so einem Zoo erwartet. Es gibt ein Delfinarium, das ist sicherlich eine Besonderheit und es gibt dort auch das Haus der 1000 Fische. Also genug zum Erleben da für einen Tag im Zoo in Duisburg. Die Infos zu unseren Tipps findet ihr wie immer auch auf Instagram und Facebook. Wir bleiben gewissermaßen im Thema. Es geht auch im nächsten Tipp um Tiere, um Grisou, Fuchur und Smaug und wie sie alle heißen. Ihr habt eine Ahnung, ne? Es geht um Drachen, genau. Es geht um Drachen, die ihr sogar live erleben könnt im Maximilianpark in Hamm. 7 riesige Drachenexemplare haben sich dort eingenistet. Simone Niewert stellt euch diesen besonderen Ort für Drachenliebhaber vor.
In der Elektrozentrale des Maximilianparks erwarten euch insgesamt 7 Drachen, die bis zu 5 Meter lang sind, mit einer Flügelspannweite bis zu 4 Meter. Und sie wirken umso echter, weil sie sich bewegen und sogar Geräusche machen können, erzählt Maxi-Park-Chef Jörg Vogalla.
Wir bekamen dann das Angebot, bewegliche Drachen aus Österreich, die noch nie in Deutschland zu sehen gewesen sind, anzumieten. Und für uns war dann die Aufgabe, die jetzt sozusagen dann auch hier in die Halle zu stellen, dass die Besucherinnen und Besucher dann auch abtauchen können in eine Mittelalter angehauchte Welt, um dann vielleicht mit so einem kleinen Fragezeichen nach Hause zu gehen. Mensch, vielleicht hat es die Drachen doch gegeben.
Tja, wer weiß. Lebensecht wirken sie auf jeden Fall. Ihr könnt die Drachen aber nicht nur angucken, sondern drumherum auch Aufgaben und Rätsel lösen. Am Ende steht die große Prüfung zum Drachenmeister.
Ja, es sind echt coole Aktionen. Die Kinder können ganz viel mitmachen. Haben sie echt super hingekriegt hier.
Drachen, die ganze Ausstellung hier.
Die Animationen sind sehr gut gemacht und mit den Geräuschen sind auch sehr gut.
Schon alleine die Aufmachung, die sind super, haben sich gut was einfallen lassen.
Wer Drachen mag, sollte in den Ferien mal nach Hamm kommen, in den Maximilianpark. So, und jetzt mal wieder abgestiegen vom Drachen und rauf auf den Esel, auf den Drahtesel oder für die Jüngeren unter euch aufs Fahrrad. Hier in Nordrhein-Westfalen gibt's wirklich tolle Radwege. Ohne Ende könnt ihr unterwegs sein, nicht nur entlang des Rheins. Lässt sich schön fahren, das ist natürlich immer auch so aussichtsmäßig super, sondern auch durchs Ruhrgebiet könnt ihr mit dem Fahrrad fahren. Der Tipp von Alicia Theisen, eine Radtour hoch zu Tiger and Turtle. Das ist ein Kunstprojekt auf einer Halde in Duisburg, quasi eine begehbare Achterbahn.
Warum hin?
Weil die Radtour so eine perfekte Mischung aus Natur und Podkultur ist. Los geht's an der Sechsseenplatte in Duisburg. Da gibt's auch einen Parkplatz. Wer mit dem Zug kommt, kann ganz easy vom Duisburg Hauptbahnhof starten. Und das Coole ist, auf der Tour ist alles dabei. Wald, Felder, ein Ausblick auf mehrere Seen. Dann fährt man kurz durch eine alte Zechensiedlung und dann die Halde hoch zu Tiger and Turtle. Eine Skulptur oben auf der Halde sieht aus wie eine Achterbahn, nur dass man darauf spazieren gehen kann und hier ein Stückchen Ruhrpott von oben sieht.
Wer hat Spaß da?
Jeder mit ein bisschen Kondition. Auf der Tour gibt's wenig Steigung, allerdings ist man schon so 3,5 Stunden unterwegs. Mit Fotos machen und Pause vielleicht auch einen Tick länger. Wenn man nicht zu sportlich fährt, ist die Radtour aber auch auf jeden Fall was für Kinder.
Was kostet's?
Gar nichts. Zum Tiger und Turtle darf jeder kostenlos hoch.
Muttis Tipp.
Einfach drauf losfahren ist etwas schwierig. Es gibt zwar Wegweiser, aber da muss man auch erstmal wissen, welchen Pfeilen man denn jetzt folgt. Und deswegen auf jeden Fall vorher im Netz eine Route raussuchen. In diesem Fall war's die Bezwing den Tiger-Radtour. Die gibt's auf www.outdooractive.de. Google Maps ist übrigens keine große Hilfe. Das guidet einen zwar schnell zum Ziel, nimmt aber eben nicht den schönsten Weg, sondern den kürzesten.
Ah, okay, guter Tipp. Danke dir, Alicia. Tiger and Turtle habe ich mir für diesen Sommer übrigens auch auf meine Liste gepackt. Kenne ich bisher nur von Bildern, will ich unbedingt mal selbst und persönlich und live erleben. Wir haben jetzt schon so viel über die Orte in der Nähe von Dortmund gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal gucken, was gibt es in Dortmund selbst zu erleben. Und da hole ich mir jetzt erstmal unseren Dortmund-Reporter Markus Bauer dazu. Du hast für uns einige Erlebnistipps für die Stadt rausgesucht und irgendwie ist natürlich schon klar, was in Dortmund hoch im Kurs steht, oder?
Naja, da steht hier bei uns in Dortmund natürlich der Fußball im Mittelpunkt. Man fällt quasi direkt aus dem Hauptbahnhof ins Deutsche Fußballmuseum und da wird die Geschichte des deutschen Fußballs erzählt mit dem Original-Lederball, mit dem Deutschland 1954 das Wunder von Bern geschafft hat und Weltmeister geworden ist. Es gibt Schuhe, Trikots, Pokale, historische Fotos und Filme, sehr modern präsentiert, muss man sagen.
Herzlich willkommen im Deutschen Fußballmuseum.
Das kann ich auch bestätigen, aus eigenem Erleben, wenn ich dich da mal unterbrechen darf. Es lohnt sich wirklich, ich war ja selbst schon da.
So, hier hinter Glas ist jetzt der Originalschuh von Mario Götze. Nicht der Schuh, mit dem er das Tor gemacht hat, das war ja der linke, hier ist es der rechte, aber man sieht tatsächlich noch den Rasen unter den Stollen.
Tor für Rostock! Majak, der eingewechselte Majak macht ein Kopfballtor!
Eine kleine Zeitreise. Wir schauen zusammen auf die 4 deutschen WM-Titel.
Das Wunder von Bern, das war ja Aufbruch in der jungen Bundesrepublik.
Als man mich aufgefordert hat, über die Nationalmannschaft zu erzählen, da habe ich mich zuerst gefragt, wen interessiert das alles schon?
Wir haben alleine 25 Stunden Filmmaterial im Deutschen Fußballmuseum. Das heißt, also man muss mehrmals wiederkommen, überhaupt das ganze Haus erfassen zu können.
Ich stehe hier gerade vor einer ganz alten Meistertrophäe. Die ist sehr klobig und ungefähr so groß wie Philipp Lahm.
Wie wir Fußball vermitteln, das ist eben nicht, dass wir Schuhe oder Trikots hinter Glas stellen, sondern dass wir wirklich ein unglaublich emotionales Erlebnis erzeugen, das unter die Haut gehen soll. Mit sehr, sehr viel technischen Innovationen auch, die man so, glaube ich, in Museen bislang noch nicht kennt.
Also das Deutsche Fußballmuseum, dann hat der BVB ja ein eigenes Vereinsmuseum, das Borussiaum. Aber wenn jemand nichts mit Fußball am Hut hat, lieber Markus, womit würdest du die Leute sonst noch locken?
Ich würde es mal mit Industriekultur versuchen. Dortmund hatte ja eine lange Stahlgeschichte und auf Phoenix West, einem ehemaligen Werksgelände, gibt es einen rostigen Hochofen, den man über den sogenannten Skywalk begehen kann. Auf dieser Tour erfährt man ganz, ganz viel über die Geschichte der Stahlerzeugung und man hat von da oben einen wirklich tollen Blick auf die Stadt inklusive Stadion. Und wenn das Wetter dann mal schlecht sein sollte, dann empfehle ich das Naturmuseum. Das ist für viele Millionen Euro jahrelang renoviert worden und es hat sich wirklich gelohnt. Highlight ist zum Beispiel das große Mammutskelett, mit dem man übrigens richtig tolle Selfies machen kann.
Ein Selfie mit Mammut, das klingt doch gut. Vielen Dank, Markus. Wir kommen langsam schon wieder zum Ende dieser Folge, bleiben nochmal in Dortmund und machen jetzt noch einen Abstecher in die Boulderwelt. Ihr könnt da eine 4 Meter hohe Weltkugel hochklettern. Das ist ziemlich cool, ziemlich einzigartig. Es ist nämlich tatsächlich die größte Boulderhalle in ganz Europa. Jawohl, die steht in Dortmund. Das heißt, ihr könnt klettern ohne Seil. Unter den Wänden liegen Matten, also runterfliegen tut nicht weh. Wenn ihr Glück habt. Meine Kolleginnen Selina Pegel und Cassandra Kress haben es ausprobiert und Hilfe gab es vom Trainer Tobi.
Erster Eindruck, es ist einfach super modern und neu gemacht. Also es ist vor allem riesig. Es gibt hier eine extra Kinderwelt und 1000 verschiedene Kletterwände. Ich muss mir jetzt hier erstmal einen Überblick verschaffen und suche mir jetzt mal jemanden, der mir ein bisschen was dazu erzählen kann.
Du hast wieder hier die beiden Startgriffe. Den Füßen kannst du links, rechts.
So eine Treppe, ja. Bei dir sieht das immer so leicht aus. Ich hänge da gleich wieder wie so ein Sack Kartoffeln.
Jetzt kommt so ein bisschen das Problem. Du ziehst jetzt hier mit dem Fuß quasi nach hier.
Okay, das ist direkt anstrengender. Ich musste gucken, wo du dich hier überhaupt festhalten kannst.
Greif ruhig mal hoch.
Oh Gott, wenn du auch noch lachen musst, dann ist das alles noch schwieriger. Wir spielen im Moment so ein bisschen das Spiel Cassandra versus mich. Und damit das alles auch fair bleibt, nimmt Cassandra einen etwas schwierigeren Parcours als ich. Okay, Cassandra, bei dir sieht es auf jeden Fall, wie soll ich sagen, athletischer aus, wie so eine kleine Antilope. Kannst ja mal einen Spagat versuchen da oben.
Es ist echt praktisch, dass es hier diese Downclimber gibt, weil immer runterspringen kann ja auch auf Dauer wehtun.
Allein, dass sie beim Klettern reden kann, zeigt schon, dass sie das auf jeden Fall schon mal irgendwie gemacht hat. Komm, lass dich einfach mal fallen. Ja, das war der Schlussschuss. Super, sie lebt noch.
In den Ferien gibt es in der Boulderwelt übrigens viele Extra-Programme. Schaut da also vorher mal im Netz vorbei. Da habe ich mir ein ganz gutes Stichwort selbst geliefert. Wie immer findet ihr alles, was ihr hier gehört habt, unter den Freizeittipps bei uns auf Facebook und Instagram. Da findet ihr auch immer die entsprechenden Links zu den Erlebnisorten, die wir euch vorgestellt haben. Und dann war es das erstmal wieder mit dieser Staffel Freizeittipps. Ich bin Sven Javorek. Und wenn ihr noch auf der Suche nach tollen Erlebnisorten seid, ihr habt ja noch einige Folgen mehr, die ihr euch hier anhören könnt. Ich sag bis bald, viel Spaß bei allem, was ihr so anstellt.
Die Top-Freizeittipps im Rheinland, präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.